viele Menschen haben, glaube ich, viel über sich lernen müssen dieses Jahr. Und ich auch. Also ich habe viel über mein Geschäft gelernt und wie ich das zu führen habe und wie ich das auch in Zukunft gestalten will. Aber auch einfach über mich selbst.
Hi und herzlich willkommen in meinem Podcast Female Wine Business. Ich bin Stefanie Dreißigacker und ich spreche hier jede Woche mit starken Frauen aus meinem Netzwerk, die ihr eigenes Business haben. Und ich nehme dich dabei mit. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören dieser Episode und ich hoffe sehr, dass du für dich auch einiges mitnimmst an Inspiration, Motivation, besondere Ideen vielleicht. Ja, oder einfach etwas für deine persönliche Entwicklung, was auch immer. Schreib mir dein Feedback. Wenn du Fragen hast oder Anregungen hast, alles gerne in die Kommentare oder du schickst mir einfach eine E-Mail. Ich habe meine ganzen Kontaktdaten auch in den Shownotes mit eingefügt, die findest du dort. Ja, und ich verknüpfe dich auch gern mit meinen Interviewpartnerinnen, falls du dein eigenes Netzwerk erweitern möchtest. Vielleicht hast du auch eine konkrete Idee oder möchtest dich, nachdem du den Podcast jetzt gehört hast, nochmal austauschen mit ihr, was auch immer. Ich verbinde euch gerne, schreib mir einfach und ich leite dann deinen Kontakt gerne weiter. Ja, heute spreche ich mit der fantastischen Lilly Kürten. Lilly kommt aus Hackenheim, das liegt in Rheinhessen, und sie ist Deutsch-Amerikanerin. Ihre Mutter kommt aus den USA und ihr Vater aus Deutschland. Sie wurde somit bilingual erzogen, was ich persönlich ja super cool finde. Ja, und deshalb spricht sie fließend Deutsch und Englisch. Zudem hat sie noch Amerikanistik und Anglistik studiert und ist seit 2012 selbstständig als Englischtrainerin. Außerdem hat sie ihren eigenen YouTube-Kanal Lilly's Cupcakery. Dort vermittelt sie ganz locker, flockig, wie sie so ist, ihr Backwissen und ist da sehr erfolgreich. Bereits als Kind stand sie schon vor der Kamera, hat schon immer gerne vor Menschen gesprochen. Ja, und deshalb und auch wegen ihrer Liebe zu Hochzeiten im Allgemeinen war es dann auch naheliegend, dass sie mit einem weiteren Business anfing, nämlich als freie Traurednerin. Lilly ist eine ganz taffe und super sympathische Frau. Ich habe sie bei unserem ersten Kennenlernen direkt in mein Herz geschlossen, meine Tochter übrigens auch. Das war sogar noch vorher, als die beiden sich gesehen haben. Dazu aber gibt es mehr Infos im Podcast selber. Lilly hat einen tollen Humor und ich hätte mit ihr noch Stunden weiter quatschen können. Sie weiß genau, was sie will. Sie ist, finde ich, total erfolgreich mit ihrem Business und ja, dennoch ist sie total auf dem Boden geblieben. Und ich finde, man muss sie einfach gern haben. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit diesem schönen Interview und würde sagen, los geht's. Hallo, liebe Lilly.
Hallo.
Herzlich willkommen in meinem Podcast.
Dankeschön.
Schön, dass du da bist. Ich freue mich wirklich sehr.
Ja, danke für die Einladung. Habe ich so auch noch nicht gemacht, einen Podcast.
Ja, das ist doch mal cool.
Ja.
Dann ist es für dich auch eine Premiere, das freut mich voll.
Genau.
Wir kennen uns ja noch gar nicht so lange, um genauer zu sein, erst seit Sommer.
Mhm.
Da werde ich nachher auch noch mal kurz was zu sagen. Mein Podcast heißt Female Wine Business. Ich habe das Wine in so eckige Klammern gefasst, weil ich auch gerne Frauen aus einer anderen Branche hier vorstellen möchte, die ein eigenes Business hat. Darüber sprechen wir auch gleich, über dein Business. Mhm. Aber jetzt mal so meine Frage zum Thema Wein. Was verbindet dich mit Wein?
Ich trinke ihn.
Sehr
also,
gut.
Das war es dann auch eigentlich schon. Gut, ich bin in Hackenheim groß geworden. Das ist natürlich irgendwie 1000 Winzer auf 2000 Leute. Also da kommst du an Wein nicht vorbei und ja, ich liebe auch mal eine Rosé-Schorle hier und da, ja, aber sonst kann ich eigentlich nicht, ich bin jetzt kein Sommelier, ich bin niemand, der in den Weinbergen steht und bei der Ernte hilft.
Aber ist ja nicht.
Ich trinke ihn gern.
Das ist schön.
Ja.
Und hast du da einen bestimmten Favoriten, der dich da irgendwie fasziniert?
Ein Winzer oder ein Wein?
Egal, Winzer, Winzerin, Wein. Hast du einen speziellen Lieblingswein vielleicht?
Ja, ich trinke sehr gern den Rosé-Sekt vom Peter Kaul aus Hackenheim. Der Peter ist mein Go-To-Winzer. Der macht einfach so leckere Weine und der hat ganz viele verschiedene. Also der Riesling von ihm ist auch mega lecker, der Chardonnay auch. Aber dieser Rosé-Sekt ist brutal, also der ist schon saulecker. Ja, super. Der ist halt so süffig, das ist natürlich fatal.
Ja, vielleicht die, die es nicht wissen, Hackenheim liegt in Rheinhessen, mitten im Anbaugebiet. Genau. Aber dann bist du ja in Weinbergen auch irgendwie groß geworden, zumindest waren sie mal in der Nähe
bei dir. Ja, ist ja überall hier in Rheinhessen, also kannst ja egal in welches Dorf fahren, bist umgeben von Weinbergen. Und manchmal versuche ich auch, man ist ja so dran gewöhnt, weil man ja hier groß wird und man kennt das ja gar nicht anders. Wenn du dann aber mal in Westerwald fährst, wo du nur Bäume hast, dann kommst du wieder nach Hause und versuchst zu erkennen, warum so viele Leute hier auch herkommen mit touristischem Hintergrund und warum die das hier so schön finden. Muss man eigentlich, ich meine, jetzt gerade dieses Jahr hatten wir eh keine Wahl zu reisen. Und deswegen finde ich, gerade jetzt kann man sich eigentlich mal angucken, wie schön man doch wohnt. Also ich glaube, man kann es schlimmer treffen. Und die Weinberge sind halt einfach gerade im Herbst. Das sieht so toll aus.
Ja.
Ja.
Schön. Mhm. Ach gut, siehst du mal. So geht es mir ja auch immer. Ja. Es freut mich, dass wir das so teilen miteinander.
Ja.
Ja, du bist seit 2012 selbstständig tätig. Wie kam es denn dazu, dass du diesen Schritt in die Selbstständigkeit gehen wolltest?
Naja, also 2012 habe ich Abi gemacht und bin dann so ein bisschen, also ich hatte große Pläne mit, was ich mit meinem Leben vorhabe und ich komme aus einer Medienfamilie, bei mir ist jeder beim Fernsehen, ja, und das war für mich klar, ich werde auch Moderatorin. Also ich werde in die Fußstapfen treten und ja, habe dann so ein bisschen aber gebraucht, bis ich für mich selbst auch erkannt habe, dass dieses Konzept von Schauspielschulen, Moderationsschulen eines ist, bei dem man ein extrem dickes Fell haben muss. Und ich kann viel ab, bin auch eine sehr selbstbewusste Person, die auch sagen kann, was sie denkt, bin aber gleichzeitig auch super, super sensibel. Und ich hatte eine Freundin, die war in einer Schauspielschule, bei der ich mich auch beworben hatte in Berlin. Und ich war so geschockt, wie die mit einem umgingen bei dem Casting. Also wirklich degradierend, das war Wahnsinn. Und sie sagte zu mir, die zerstören 6 Semester lang dein Selbstwertgefühl, damit sie es im 7. wieder aufbauen. Und das war für mich ein Konzept, wo ich sagte, nee, da habe ich keine Lust drauf. Mhm. Und diese dauerhafte Ablehnung, die du ja auch, du musst es ja wegstecken können. Deswegen bewundere ich jeden Schauspieler und jeden Moderator, der damit klarkommt, den Auftrag kriegst du jetzt nicht. Ja? So, und dann musst du dir ja überlegen, was machst du? Und dann habe ich gesagt, ich bin Deutsch-Amerikanerin, ich bin bilingual, ich werde Unternehmen im Business-Englisch unterrichten. Und mache mich damit selbstständig und habe dann parallel aber noch Amerikanistik und Anglistik in Mainz studiert. Das heißt, ich hatte diese Selbstständigkeit ganz, ganz low. Das war wirklich ganz wenig am Anfang, einfach damit ich so ein bisschen mir mit das Studium noch finanzieren kann. Genau, und als ich das dann durch hatte, 2015, 2016, dann bin ich halt dann Vollgas in die richtige Selbstständigkeit, also ins Einzelunternehmen rein und habe ja aber auch noch zum Studium und zum Arbeiten meine Cupcakery begonnen, mein Backblock. Ja. Das heißt, ich war als Student, wo man ja eigentlich eher mal ein bisschen rumhängen sollte und nicht so viel macht, super, super busy und seitdem ging es einfach immer weiter nach oben, Gott sei Dank.
Da kam eins zum anderen, ja. Das ist ja meistens so, ne?
Das heißt, eine Festanstellung kam für mich nie in Frage. Das war, ich habe auch mal in einem Team gearbeitet. Ich habe beim Lafer auf der Stromburg eine Zeit lang gearbeitet. Einfach so rumgejobbt, ne? Ich bin aber ein Riesenfan von Selbstständigkeit. Ich finde das, also es geht eigentlich nicht besser. Mir redet keiner rein. Kannst du dein Gehalt selbst aussuchen, ist doch Hammer.
Ja, cool. Aber wie bist du da am Anfang vorgegangen bei der Akquise? Hast du da irgendwie dir einen Plan gemacht oder so eine ganz lockere und offene? Also kam das dann einfach oder hast du da schon Kontakte gehabt? Wie kann man sich das vorstellen?
Genau, ich hatte bereits Kontakte. Ich habe für eine Sprachschule, die war mein Generalauftraggeber, habe ich gearbeitet. Und als ich mich dann selbstständig gemacht habe, haben sehr viele Kunden gesagt, wir wollen dich. Du bist unsere Lehrerin gewesen die ganzen Jahre und wir machen das mit dir. Und dann hatte ich die Kunden auf jeden Fall schon mal. Habe dann aber auch selbst gemerkt, wie einfach die Akquise ist. Man muss sich einfach nur mal hinten dran hängen und gucken, welche Unternehmen kommen für dich in Frage. Und die beste Akquise ist nicht Kaltakquise, also in einem Unternehmen anrufen und sagen, hallo, ich bin Lilly, könntet ihr mich bitte anstellen als eure Englischtrainerin, sondern Word of Mouth, also Empfehlungen. Ja. Ich habe da eine Englischlehrerin, wäre das nichts für euch? Und da hatte ich echt coole Leute, die gesagt haben, hier, ich kenne da eine Firma. Und das, ich habe da echt, also ich kann... Jedes Jahr kriege ich irgendwie mal mindestens ein oder zwei neue Kunden dazu. Und Instagram hilft da auch, ne? Also das habe ich jetzt, dieses Jahr habe ich angefangen, das noch mehr zu bewerben einfach, wegen Corona. Ne? Da hatte ich auch am Anfang ein bisschen Schiss, wie sieht das bei mir aus? Und das ist ein Selbstläufer, also das geht ganz gut.
Ja.
Gott sei Dank.
Sehr schön. Mhm. Ja, du bespielst so ein bisschen verschiedene Themenbereiche, hast eben schon mal kurz anklingen lassen, aber dein Hauptbusiness sind diese Englischschulungen, ist das richtig?
Ja, um ehrlich zu sein, kann ich gar nicht mehr sagen, was mein Hauptbusiness ist und was nicht. Also die Selbstständigkeit, Gott sei Dank, das geht, dass ich die ganzen Dinge, die ich mache, unter einer Selbstständigkeit laufen lassen kann, ist die Cupcakery, Lillys Cupcakery, der Backblock. Auf dem ich als Deutschamerikanerin typisch amerikanische Rezepte poste. Dann habe ich halt die Englischkurse, die den Dienstag, den Mittwoch und den Donnerstag meiner Woche quasi einnehmen. Und dann habe ich ja in diesem Jahr, wo wir uns ja kennengelernt haben, mit den freien Trauungen angefangen. Dadurch, dass ich schon immer quasi hier und da als Moderatorin gearbeitet habe und ja auch in meinem Cupcakery und in meinem Englischjob den ganzen Tag lang spreche, war das für mich jetzt nur naheliegend zu sagen, ey Lilly, du liebst Hochzeiten. Das ist für mich das absolute, ich liebe Hochzeiten, ne? Wie bescheuert. Hab keine in Aussicht für mich selbst, aber ich bin da total, ich habe einen Ordner mit Hochzeitskleidern auf meinem Handy, aber
ja, super.
Seit ich 16 bin. Und ich liebe das Thema einfach so sehr und ich bin total emotional und kann aber halt auch meine Stimme bewahren, während ich emotional werde. Ich habe auch Humor und dann dachte ich, ey, die Leute haben keinen Bock mehr in der Kirche zu heiraten und es gibt hier so wenig in der Region. Dann habe ich das noch in mein Portfolio mit aufgenommen. Und ich kann dir nicht mehr beantworten, was meine Selbstständigkeit, also prozentual, was ist mehr und was ist weniger, aber... Es fing an mit Englisch und ich entwickle mich immer weiter.
Super.
Ja.
Klingt auf jeden Fall sehr abwechslungsreich.
Ja. Das ist mir auch voll wichtig. Ich finde, also so ein Alltag, jeden Tag, täglich grüßt das Murmeltier, kannst du mich mitjagen. Ey, oh, ich würde, wenn ich jeden Morgen um 8 Uhr auf der Arbeit sitze, im gleichen Büro, im selben Büro, mit den immer gleichen Kollegen, gehe abends um 5 nach Hause, und dann am nächsten Tag wieder. Also ich finde das so cool, dass ich einfach so viele Charaktere auch. Ich meine, guck mal, meine Gruppen, ja, da sitzen 8 bis 10 verschiedene Menschen jedes Mal in jedem Kurs drin, die alle ihre mega krassen Lebensgeschichten auf Englisch mir erzählen. Das macht so Bock.
Ja, ja. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich mache ja auch oder habe gemacht, im Moment ist das ein bisschen eingeschlafen, so Weinschulungen. Und das habe ich bei meinem damaligen Arbeitgeber, bei einer großen Weinfirma, habe ich das so nebenbei gemacht, neben meinem Job als Produktplanerin. Und das hat mir auch Spaß gemacht. Also deswegen, ich kann das richtig gut nachvollziehen. Und weil man dann so eine Leidenschaft auch teilen kann. Mhm. Ja, und in der Erwachsenenbildung, da sitzen die ja freiwillig da.
Genau, richtig.
Und dann,
die sind nicht angekotzt.
Genau, die haben da Bock drauf und gehen da auch mit und sind wissbegierig und ist ja das jetzt wie jetzt in der Schule. Ja.
Das ist wirklich die halbe Miete, dass es freiwillig ist und die sind so motiviert auch und die haben auch so Bock und ich bin immer wieder so glücklich, wenn ich sehe, dass sie das ernst nehmen. Ja, wenn ich sage, ey, lernt eure Vokabeln, die ihr jetzt diese Woche neu von mir beigebracht bekommt. Und dann sitzt da diese 45-jährige Frau, die hat sich dann eine Woche lang hingesetzt mit ihrer App oder ihrem Vokabelheft und hat gebüffelt. Ja, ich finde das richtig süß. Ja. Ja.
Ich kenne es aus eigener Erfahrung. Solche Sachen brauchen sehr viel Vorbereitung. Mhm. Ja. Also ich habe auch in deinen Postings schon gesehen, wo du dann da auch wirklich dich dahinter klemmst, das vorbereitest, alles aufarbeitest, didaktisch aufbereitest. Da hängt ja ganz, ganz viel dran. Was ich dabei immer schwierig finde und was mich jetzt einfach mal interessiert, wie kalkulierst du sowas? Weil wie kann man das dann... Du hast vorneweg viel Aufwand, du hast hinterher viel Aufwand. Wie verkaufst du das, in Anführungszeichen, deinen Kunden? Machst du das pauschal? Mhm. Wie kalkuliert man sowas?
Genau, also ich habe einen festen Stundensatz und in den habe ich mir irgendwann, once upon a time, mal ausgerechnet, wie viele Stunden sitze ich tatsächlich pro Kurs da und bereite ihn vor, aber auch nach. Das ist ja nicht nur Vorbereitung, sondern du musst halt hinterher auch noch Follow-up-E-Mails schicken oder die wünschen sich plötzlich irgendwas außer der Reihe. Dann vorher hatte ich natürlich noch Anfahrtskosten, die sind in diesem Jahr weggefallen. Und du hast Materialkosten. So, und dann musst du dich hinsetzen und musst diese ganzen Zahlen, die du grob überschlagen kannst, ja nur, weil, wie gesagt, jeder Kurs ist individuell. Und dann kommst du auf eine Summe, von der du sagen kannst, das ist vertretbar. Das kann auch ein großes Unternehmen bezahlen. Und davon kann ich dann so leben, dass meine Kosten gedeckelt sind und dass für mich auch noch ein bisschen was rausspringt. Ja, aber der ganz klassische Einnahmen-Ausgabe-Rechnung.
Genau.
Ja.
So habe ich das auch gemacht.
Ja.
Wobei ich da fast mehr noch mehr so eine Pauschale dann hatte, weil ich, der Vorteil war da, dass ich manche Kurse dann wiederholt habe, und dann hast du weniger Aufwand in der Vorbereitung.
Ja, das ist richtig. Ja, das geht bei mir halt nicht so gut. Also ich setze mich schon einmal im Monat, also am Anfang vom Monat hin und plane dann grob so Themenbereiche, die ich gern machen würde. Bei mir ist halt auch dadurch, dass ich habe ja A1-Kurse, ganz, ganz niedrig. Und ich habe aber auch C1-Kurse, das sind Leute, die wirklich richtig fit sind in Englisch. Und mit denen mache ich hauptsächlich Conversation Classes. Das heißt, es geht primär um politische Themen oder um Pandemien, die dann plötzlich herrschen. Ja? Also Corona und Trump war das Thema dieses Jahr. Und da setze ich mich dann hin, recherchiere gewisse Artikel, die ich dann auch mit mehreren Kursen mal lese. Aber am Ende vom Tag merke ich immer wieder dieses am Anfang vom Monat sich hinsetzen und das durchplanen. 10% von dem, was ich da geplant habe, findet tatsächlich statt, weil die Schüler einfach von alleine mitarbeiten und die haben so viel zu sagen und die wollen sich so gern ausdrücken und ihre Meinung und dann kommst du von einem ins andere und dann manchmal mache ich überhaupt nicht mehr das, was ich mir vorgenommen hatte.
Okay, aber das ist ja auch super, ne? Dass das so flexibel auch ist.
Oh, also ganz ehrlich, das habe ich jetzt erst einmal erlebt in den 8 Jahren, die ich das jetzt mache, dass ich einen Kurs vor mir sitzen hatte. Das war eher fast wie eine Pflichtveranstaltung, weil die wurden von ihren Vorgesetzten gebeten, den Kurs zu machen. Und da hast du einfach gemerkt, so da kommt zero response, einfach keine große Rückmeldung. Und da habe ich dann irgendwann gesagt, so Leute, also so macht mir das jetzt hier, ne? Also da habe ich keinen Bock drauf. Aber meine anderen Kurse wirklich, das war, wie gesagt, nur dieser eine, da setze ich mich rein und dann fangen die direkt an zu babbeln. Ja, das macht so Spaß, wirklich. Und mit denen kann man auch einfach alles besprechen. Also auch wenn ich mal irgendwas habe, wo ich sage, so kann ich euch mal fragen, wie würdet ihr damit umgehen oder was ist eure Meinung dazu? Das ist meine Meinung, könnt ihr das nachvollziehen und vertreten und ich lerne halt auch ganz viel von denen.
Ja, klar. Mhm. Ja, das ist auch spannend.
Ja.
Wer einem da alles so gegenüber sitzt, sind ja auch unterschiedliche Unternehmen, unterschiedliche Branchen wahrscheinlich. Ne? Aber alle, die irgendwie einen US-amerikanischen Bezug haben.
Ja, oder auch
aber die in Deutschland sitzen.
Genau, also, ja, also ganz viele Firmen habe ich, die aufgekauft wurden von Amis und dann plötzlich wurde die Geschäftssprache als auch Verträge und so weiter wurden alles auf Englisch umgestellt. Und dann habe ich aber auch Unternehmen, ich unterrichte zum Beispiel ein Steuerbüro, die haben noch gar keine englischen oder sehr wenig Klienten, aber die wollen sich vorbereiten. Ja, und die machen das in weiser Voraussicht und ist auch einfach toll, dass der Arbeitgeber sagt, ich biete euch das an, als kleines, das Wort ist sehr salonfähig mittlerweile, Incentive. Ja, also ich habe da durch die Bank auch alles, ne, technisch, Produktion, dann die Manager, die Buchhalter, da sitzt alles bei mir im Kurs.
Ja, cool. Ja, da kannst du von denen auch noch ein bisschen was
immer. Ja, auf jeden Fall.
Input an Themen.
Ja.
Und du sagtest ja gerade, Fahrtkosten dieses Jahr weniger. Das heißt, du machst auch Online-Trainings. Hast du die vorher schon vor Corona gemacht oder kam es erst dadurch? Und denkst du, dass du das, wenn es dann hoffentlich irgendwann wieder alles normal ist, dass es weitergeht?
Als zu dem Zeitpunkt, als Corona begann, 27-jährige Person, war ich natürlich immer jemand, der sehr begeistert davon gewesen wäre, wenn man auch Online-Optionen hätte. Wie zum Beispiel, ich habe da oft drüber nachgedacht, wenn ich krank war, in Form einer Erkältung und Kopfweh hatte oder so und keinen Bock hatte, ich habe ja Firmen auch in Frankfurt, in Wiesbaden und so weiter, 2 Stunden im Stau zu stehen, hätte ich sehr oft gerne die Firmen angerufen und hätte gesagt, ist es eine Möglichkeit, dass ich mich mit dem Laptop, also dass jemand einen Laptop mitbringt und ich wähle mich rein und die Schüler sitzen einfach davor. So stecke ich niemanden an. Ich kann ja arbeiten. Ist ja jetzt nicht so, dass ich gerade sterbe.
Ja. Ja.
Aber diesen Aufwand mit dem Dahinfahren und dann wird es dir vielleicht, boah, und dann stehst du da und bist gefangen. Deswegen war es für mich jetzt super cool, generell fürs ganze Land zu sehen, dass das Internet kein Neuland mehr ist und dass mal was passiert. Ich muss dir aber auch sagen, als Corona losging im März, als es akuter wurde, habe ich schon Schiss bekommen. Also da hatte ich plötzlich Gedanken, die ich nicht habe kommen sehen, wie alle Selbstständigen, alle Künstler. Kein Musicaldarsteller spielt durch, dass eine Pandemie dein finanzielles Aus bedeuten könnte. Da denkst du nicht dran. Und jetzt denkt da jeder dran. Das schwöre ich dir. Jeder, der sich ab jetzt selbstständig gemacht hat, Lesson learned. Ja, da ist wieder was Neues dazugekommen. Aber ich habe damals natürlich nie darüber nachgedacht. Du hast immer gewisse Risiken und die spielst du ja auch durch. Rente, Versicherung, all das musst du selbst tragen. Und ich habe meine Firmen sofort angeschrieben. Ich finde, Kommunikation ist ultra wichtig, dass du sofort für die da bist und sagst, Leute, die Option haben wir. Wir können Microsoft Teams Meetings machen. Wir können Skype-Unterricht machen. Und ich habe auch gesagt, lasst uns zusammenhalten jetzt. Mein Bedenken war nämlich, oder meine Gedanken waren, dass die Firmen eventuell sagen, ja, dann pausieren wir jetzt, können wir geil Geld sparen. Ja. Das war ein Fehlgedanke von mir, weil das ist ja nicht deren Absicht, weil die wollen ja den Kurs anbieten. Und da wirklich auch nochmal, falls irgendeiner meiner Auftraggeber gerade zuhört, voll geil, wie die mit mir das durchgestanden haben. Wir haben alle an einem Strang gezogen. Jeder Schüler hat, das war auch ein Prozess, ne? Weil die Leute waren technisch so katastrophal aufgestellt. Manche Firmen, das hat echt eine Weile gedauert, bis ich das eingegroovt hatte, dass jeder versteht, wie wähle ich mich da ein und so weiter und so fort.
Die haben das dann auch alle von zu Hause gemacht, oder?
Ja, ganz viele. Also am Anfang waren noch viele im Büro. Die mussten ja am Anfang noch in die Firmen. Und dann irgendwann ging es los mit, okay, wir haben den ersten Fall. Und dann wurde zugemacht. Und ich durfte von Anfang an nirgendwo mehr rein als Dienstleister. Ja, und dann konntest du sehen, wie über die Monate immer mehr plötzlich in ihrem Büro, in ihrem Wohnzimmer sitzen, im Hoodie. Das war auch so geil. Der optische Verfall, das war der Wahnsinn.
Ja, genau.
Ey, am Anfang, wir haben uns alle noch so Mühe gegeben und jetzt, jetzt fange ich wieder an. Ja, Wahnsinn. Katzen auf dem Schoß, Kinder im Hintergrund. Gerade
irgendwie. Life.
Ja, wirklich. Ja. Also, es war wirklich auch witzig teilweise. Aber ja, es hat gut funktioniert und ich bin super, super froh und dankbar, dass es ging. Aber war nicht immer einfach für mich, muss ich ehrlich sagen. Das erzähle ich auch viel, dass mich das viel belastet hat, dieses Zuhause eingesperrt sein plötzlich. Mhm. Ich war vorher nonstop im Auto. Ich war dauerhaft unterwegs. Ich habe immer einen anderen Raum gesehen. Und jetzt auf einmal saß ich von morgens um 8 bis abends um 18 Uhr an einem Tisch. Und das war ja genau, was ich nie wollte. Ja, und ja. Also es ist glaube ich, auch nicht immer so ganz leicht nachzuvollziehen für jemanden, der jeden Tag weiterhin auf die Arbeit geht, ja, dass du viel zu viel Zeit hast plötzlich. Du hast viel zu viele Möglichkeiten, dir um Sachen Gedanken zu machen. Und ich glaube, dass das ganz vielen Leuten, oder ich weiß das, von meinen Schülern auch, ne, die auch plötzlich eingesperrt waren.
Das hat was mit denen gemacht.
Ne? Ja, es hat wirklich, also viele Menschen haben, glaube ich, viel über sich lernen müssen dieses Jahr. Und ich auch. Also ich habe viel über mein Geschäft gelernt und wie ich das zu führen habe und wie ich das auch in Zukunft gestalten will. Aber auch einfach über mich selbst.
Ja.
Ich hatte vorher immer, waren Montag und Freitag waren meine Homeoffice-Tage. Das war für mich die Cupcakery-Tage. Da habe ich dann hinter der Kamera gestanden und vor der Kamera, weil ich habe es ja immer gleichzeitig gemacht, alles auf einmal. Ich war ja Ton, Licht, Kamera, Moderation, alles. Und da brauchte ich diese Tage. Und auch, um meine Steuer zu machen. Deswegen, ich habe immer gesagt, ich kann montags keine Englischkurse machen. So, das heißt, die Tage hatte ich eh schon immer zu Hause. Und jetzt kamen noch Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Samstag und Sonntag dazu. Im Sommer ging es, ja, da konntest du ja raus und so. Aber jetzt, auch dieser Lockdown. Aber Reality-Check am Ende, ich bin gesund. Ich habe Corona nicht gehabt, zumindest nicht wissentlich. Ich habe keinen finanziellen Einbruch, so krassen Einbruch gehabt, dass ich jetzt irgendwie am Hungertuch nage. Und ich glaube, dass dieses Jahr viele Menschen viel, viel härter getroffen hat als mich. Und kann mich deswegen einfach nicht wirklich beschweren.
Ja, das ist doch schön.
Ja.
Super, das freut mich auch.
Ja, mich auch.
Ja, die ganzen Trauungen, das war ja auch mehr dann auf Sommer begrenzt alles.
Ja.
Da haben wir uns auch kennengelernt auf der Trauung meines Schwagers und meiner Schwiegerin, was sehr, sehr schön war.
Ja.
Aber das war eine Traumhochzeit, wirklich. Und du hattest dann hinterher gesagt, dass das deine erste Trauung war, deine erste Traurede.
Ja.
Krass, also das hat man null gemerkt.
Danke.
Du warst da echt so souverän und wie du selber sagst, trotzdem emotional und hast tolle Worte gefunden. Ist das tatsächlich angeboren oder hast du da mal doch einen Kurs besucht oder?
Nee.
Das kommt so aus dir raus.
Ja, das klingt saudumm, aber ich glaube, entweder man kann das oder man kann das nicht. Also ich glaube, es gibt einfach Leute, die können gut vor anderen sprechen, die auch irgendwie die Nervosität dann ein bisschen unter Kontrolle kriegen können. Und ich glaube, es gibt Leute, die können das schlechter. Ich bin auch voll aufgeregt davor, ja, weil ich meine, da sitzen jetzt gerade irgendwie 100 Leute und hören dir zu, wie du dieses Paar feiern willst. Aber ich, ja, habe einfach schon mit dem Mikro vor meinen Eltern, vorm Spiegel, vor meinen Kuscheltieren gestanden. Der richtige Klassiker von all denen, die irgendwie die Öffentlichkeit suchen. Und habe da das geübt. Da muss ich auch mal was sagen bezüglich Amerika und Deutschland. In Amerika musst du im Kindergarten, beziehungsweise schon in Preschool, also mit 3, 4, vor der ganzen Gruppe zum Beispiel dein Lieblingskuscheltier vorstellen. Das heißt, du hast deine Chance, deinen Teddy mitzubringen und dann musst du dich hinstellen vor allem an und musst sagen, das ist mein Teddy, bla bla bla, und den mag ich aus dem und dem Grund. Und ich finde das so wichtig, dass du schon, weil wo bringt es dich denn hin, wenn du schüchtern bist? Es bringt dich nirgendwo hin. Ja?
Nee.
Du hast irgendwann in der Schule Referate, du musst in der Uni Präsentation halten, du musst auf der Arbeit Managern irgendwas kredenzen, pitchen, was weiß ich. Und desto früher du oder je früher du anfängst, das beizubringen, desto besser. Und ich habe das im Kindergarten nicht machen müssen. Keine Ahnung, wie das heute ist, ob das mal ein bisschen irgendwie...
Ist unterschiedlich. Also in der Grundschule Bei meiner Tochter war das so, in der kleineren Grundschule, wo sie am Anfang war, dann sind wir umgezogen und da haben, die machen das auch, ja. Aber im Kindergarten wüsste ich es jetzt auch nicht. Ja. Vielleicht unterschiedlich.
Ja, aber das ist halt was, wo ich sage, das ist vielleicht das Einzige, wenn du jetzt nicht eine Person bist, die das in die Wiege gelegt bekommen hat.
Schon hingeführt wird.
Ja. Genau, ja. Ja, ich war lucky dieses Jahr. Ich hatte ja, wie gesagt, dieses Jahr erst angefangen mit den freien Trauungen, das mit ins Portfolio aufzunehmen. Und ich musste es Gott sei Dank mehr als auf Facebook und Instagram gar nicht groß bewerben. Und es kamen direkt 6 Trauungen rein. Und da habe ich dann auch, als dann die 6. Unterschrieben war, der Vertrag, habe ich dann gesagt, jetzt höre ich auf, weil ich will erstmal ja testen, wie das alles läuft und wie es so ist, ob es mir überhaupt Spaß macht. Und davon wurden nur 2 wegen Corona gecancelt. Die sind jetzt im nächsten Jahr. Und 4 konnten aber noch stattfinden.
Super,
und
ja.
Unter anderem halt die von Isa und Julian. Was für mich auch, das war für mich das Traumpaar für meine erste Trauung. Und ja. Die wird mir immer in Erinnerung bleiben, weil das so schön war. Und weil die einfach dadurch, dass sie beide Winzer sind, konnte ich so toll diese Rede gestalten. Das hat mega Bock gemacht und ich muss auch immer noch lachen. Ich wurde ja nach der Trauung schon direkt angeheuert für Beerdigung.
Für die nächste. Ah nein.
Für die Beerdigung, ja.
Ich glaube, das war mein Mann.
Ja, ich wollte es nicht sagen.
Dein Mann. Doch, ja, das weiß ich noch. Der hat gesagt, ey, das war voll cool, wenn ich mal sterben sollte, machst du das bitte.
Ja, aber das hat mich dann auch nochmal nachdenklicher gemacht, weswegen ich mich auch in den Beerdigungsinstituten habe listen lassen in Kreuznach. Da ist nur das ganze Geschäft um freie Trauerreden, nicht Traureden, sondern Trauerreden, ist noch nicht so groß. Also ich glaube, dem Ganzen müssen wir noch mal so 10 Jahre geben, weil die Pfarrer machen es am Ende noch. Also selbst wenn du ausgetreten bist aus der Kirche, machen die meist noch deine Beerdigung und zwar kostenfrei. Dennoch bin ich halt ein Riesenfan von individuell gestalteten Beerdigungen und dass du die Person feierst und nicht irgendwie das Irdische und das Himmlische, genauso wie bei Hochzeiten. Ja, und,
ja, ja.
Ja, das ist jetzt
ja,
so der nächste.
Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen, dass das noch mehr kommt.
Ja, auf jeden Fall.
Kommen wir mal zu einem süßen Thema, zu deiner Cupcakery. Also du hast einmal ja Lilis Cupcakery, das ist, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, kannst du mich ja korrigieren, so habe ich es zumindest jetzt verstanden, amerikanisch für die Deutschen und Germany Bakery sind die deutschen Rezepte für die Amerikaner, richtig?
Genau, also es gibt jetzt mittlerweile, deswegen sage ich immer weiter anpassen, es gibt nicht nur noch Lilly's Cupcakery, wo beides stattfindet, nämlich die englischen Videos für die Amis mit deutschen Rezepten und die deutschen Videos für die Deutschen mit amerikanischen, sondern ich habe das getrennt. Weil okay. Ich habe jetzt nach, wie lange ist es denn jetzt, auch 8, 9 Jahre, habe ich gedacht, das macht einfach keinen Sinn. Also es macht keinen Sinn, auf Lilly's Cupcakery, was ganz klar ein Blog ist, der auf amerikanische Rezepte oder irgendwas Amerikanisches abzielt. Ja, die Amis wissen, wie Cupcakes gehen. Das heißt, wenn die meinen Namen lesen, denken die ja nicht, ja geil, der follow ich jetzt, das macht Sinn. Und auch, dass es halt immer, es war ja ein Durcheinander dann durch mal ein Post auf Deutsch, mal ein Post auf Englisch. Dann irgendwann habe ich beides immer gemacht, also übersetzt. Und dann habe ich mit meinem Onkel, der auch in diesem Jahr viele Videos, der ist Cutter und Kameramann, viele Videos von mir gemacht hat, haben wir gesprochen und haben gesagt, eigentlich macht das mehr Sinn, das zu extrahieren. Das heißt, ich habe jetzt Lilly's German Bakery, fange wieder komplett von vorne an. Ich kotze, sage ich dir, also ehrlich. Instagram ist ja so ein...
Oh. Ach so, um da wieder die Follower zu kriegen, oder
ja,
was?
Okay. Ich habe so hart an diesen 11.500 Followern, die ich auf der Cupcakery habe, das hat, ich sag so ungefähr, kannst du sagen, 1.000, 1.200 pro Jahr habe ich mir da drauf geschafft über diese ganzen Jahre.
Krass.
Ja, und ich sag auch immer noch, eigentlich ist das ja nix, weil klar ist das mehr als 400 Follower, aber wenn du dir da andere anguckst, ja, da schwimmst du nicht im Ansatz mit. Aber trotzdem versuche ich immer, mir zu vergegenwärtigen, würden diese 11.500 Leute vor dir stehen, was wäre das für eine Masse an Leuten, die dir zugucken?
Riesen Crowd, ja, genau.
Und dann ist es wieder cool, ja. Aber jo, jetzt fange ich mit der German Bakery so nebenher nochmal von vorne an.
Oh mein Gott.
Ja, mein Gott, jetzt habe ich ja Zeit. Kannst ja nirgendwo hin, also.
Du bietest da Kurse an, ne? Backkurse.
Auch, ja.
Und Live-Backshows. Mhm. Wie muss ich mir das vorstellen? Also bei den Backkursen, da lädst du quasi deine Teilnehmer zu dir nach Hause in die Küche ein. Mhm. Und was ist das mit diesen Backshows? Mhm.
Also die Kurse sind begrenzt auf maximal 3 Personen und mindestens 3 Personen. Auch da wieder musstest du kalkulieren und so weiter, dass es Sinn macht. Und das ist die perfekte Größe für meine Küche. Ja, das macht super Spaß. Das musste jetzt dieses Jahr natürlich auch alles, konnte nicht richtig stattfinden. Ne? Aber das ist wie so ein Intensiv-Cupcake-Kurs oder was immer die machen wollen, weil du echt dich auf die einzelnen Personen noch konzentrieren kannst. Ich wollte aber in diesem Jahr auch mit einem Koch aus Hackenheim, der eine ganz tolle Kochschule umgebaut hat, anfangen, größere Kurse anzubieten, also 8 bis 10 Leute, ist jetzt alles auf Eis gelegt. Aber das wird dann hoffentlich spätestens im übernächsten Jahr wieder besser stattfinden können.
Und in deren Räumlichkeiten.
Genau, dann, oder ja, weil ich halt einfach die Möglichkeit so wenig habe.
Ja.
Und ich arbeite noch für Bake Nights. Also die bieten, die wurden berühmt über die Höhle der Löwen. Da bin ich jetzt auch Online-Kurstrainerin. Das heißt, ich mache Online-Backkurse. Auch Corona angepasst jetzt, dieses Jahr neu. Und die Live-Shows sind Messen, Events, irgendwelche Läden, die plötzlich Promotions haben wollen, die irgendwas Besonderes im Laden haben wollen und jetzt nicht Pietro Lombardi einladen möchten, dass er singt, sondern die sagen, wir stellen da jetzt mal die Cupcake-Alte hin. Und ich durfte die Schirmherrin der Rheinland-Pfalz-Ausstellung letztes Jahr zum ersten Mal sein. Das waren 9 oder 10 Tage, an denen ich jeden Tag 3 Shows in Mainz machen durfte. In meiner riesen, damals noch pinken Küche. Mein Logo hat sich mittlerweile auch weiterentwickelt und ist mehr wie ich geworden. Ich bin nämlich gar nicht so die rosa Tante. Das sollte ich auch dieses Jahr wieder machen. Dann letztes Jahr war ich noch auf der IFA. Das war natürlich richtig krass. Ich meine, das ist die internationale Funkausstellung. Das ist die größte Messe in Deutschland, glaube ich, sogar. Mhm. Mit Mario Kutaska zusammen. Er hat gekocht und ich habe gleichzeitig gebacken und wir haben da so ein bisschen unsere Show draus gemacht, was richtig cool war. Und das war so ein schönes Jahr 2019. Das war wirklich mit eins der aufregendsten, sowohl privat als auch businessmäßig, der aufregendsten Jahre. Und dann kriegst du auch wieder so Angst, weißt du? Du sagst, jetzt ist es endlich mal, ist auch mal finanziell was abgefallen. Ich glaube, die Leute, du wurdest es ja auch gefragt, wie verdient man denn Geld mit YouTube? Ja, gar nicht. Null. Also du butterst da nur rein. Und ich habe da jahrelang nur Geld reingebuttert. Ich habe das gemacht, um irgendwann dann mal zu hoffen. Du hast ja immer die Hoffnung, irgendwann, it pays off. Es wird sich lohnen. Ja? Aber da kommt ja nichts bei rum. Und in dem Jahr war das endlich mal so. Und dann kommt so eine Pandemie und schlägt dir das alles kaputt. Und dann hast du Angst. Ist 2021, ist 2022 der Bedarf, das Interesse an dir noch da?
Weißt du ja noch nicht, ne?
Ja, du musst sauhart dran arbeiten, einfach bei den Leuten weiterhin auf dem Schirm zu bleiben. Und ja, da waren aber Gott sei Dank auch dann wieder neue Kooperationen und neue Möglichkeiten, die sich aufgetan haben, weil die Firmen und die ganzen Messebauer und die ganzen Leute, die da auch ihre Produkte ausstellen, müssen ja auch weiterdenken. Und das haben sie gemacht und haben mich da auch nicht außen vor gelassen. Das war super. Cool, ja.
Ja.
Ja, aber das macht schon Spaß. Also das ist sau cool auf den Messen. Das hat mir immer Bock gemacht, weil die Leute, du hast ja das direkte Feedback. Auf YouTube hast du ja, du lädst es hoch und dann kriegst du deine Daumen hoch und kriegst deine Kommentare. Aber dort siehst du wirklich, denen gefällt das gerade.
Kommst direkt auch in den Kontakt mit den Leuten.
Das war doch auch, haben wir uns nicht auch drüber unterhalten im Sommer. Deine Tochter kam plötzlich und sagte, die kenne ich, weil ihr auf der Messe wart.
Ja. Die hat dich da erkannt.
Ja, wie lustig.
Ja, die hatten wir hatten damals genau geplant zu bauen und sind dann auf der Rheinland-Pfalz-Ausstellung auch da mal rumgetigert in den einzelnen Hallen, wo halt diese Themen waren. Und wir hatten die Kinder dabei und dann haben wir die bei dir da quasi
bei mir geparkt, ja.
Und dann so, oh ja, da fällt dann auch was zu naschen ab, ne, so, weißt du. Nee, die Hanna hat sich da aber auch immer schon für interessiert, so für das Backen.
Sau cool.
Und Ja, und dann sagte zu mir, Mama, ich kenne die, das ist doch die Lilly, die Cupcakery. Ja. Ich so, echt? Ja, dann fragen wir sie doch einfach mal, ob sie es wirklich ist.
Was eine kleine Welt, dann hält man eine Traurede und wird noch wegen der Cupcakes irgendwie entdeckt.
Ja, siehst du mal, das geht alles so ineinander über.
Stimmt,
ja. Cool. Ja, wenn du jetzt so eine Backshow machst, kriegst du da Honorar? Wie wird das abgerechnet? Ich bin jetzt mal ganz neugierig.
Ja, genau. Also es gibt so einen Tagessatz und dann kannst du hochrechnen, wie viele Tage du dann da stehst und machst. Und dann wird ein Strich drunter gemacht.
Materialkosten. Und wer war dein Auftraggeber da?
Die RAN, RAM. Das ist der Sebastian Kreuser. Der richtet die Rheinland-Pfalz-Ausstellung aus. Und der kam auf mich zu. Und es war ursprünglich, als wir uns kennenlernten, war die Rede von, ein Tag kannst du mal die Chance kriegen, da zu stehen. Ne? Und muss aber auch dazu sagen, Honorar bei IFA und so weiter, auf der Rheinland-Pfalz-Ausstellung, weil das meine erste Möglichkeit war und ich ja auch noch nie das vorher gemacht hatte, hatte ich einen Deal mit ihm, dass wir das so machen. Ja? Also da habe ich nicht gestanden und mir jetzt einen Reibach gemacht. Aber das ist auch völlig in Ordnung so gewesen, weil das für mich Erfahrungswerte waren und er hat mir eine große Chance geboten, mich zu präsentieren. Bin ich auch super dankbar für. Und ja, genau, der sagte dann, naja, dann stell dich da mal einen Tag hin und dann waren wir am Labern und 20 Minuten waren wir am Babbeln und dann auf einmal hieß es, ah ja, dann mach alle Tage. Ja, also es war sofort, waren uns sofort sympathisch und dann sagte er, nee, weißt du was, du kriegst jetzt das ganze Ding, die ganze Küche gehört dir und jede Show und lad dir Gäste ein und ja.
Cool.
Das war wirklich cool, ja, es hat mega, mega Spaß gemacht. Es war auch anstrengend, ne, weil du baust ja auch alles selbst. Nicht die Küche auf, aber dein ganzes Setting, wie das aussehen soll, die ganzen Zutaten. Ey, ich hatte 100 Kilo Mehl, 100 Kilo Bitte. Zucker zu tragen. Ja, da waren viele Männerhände gefragt.
Die das geschleppt haben.
Die man ja grundsätzlich eigentlich nicht braucht, aber da habe ich sie mal gebraucht.
Ja.
Ja, nee, das war richtig cool.
Ja, du backst ja da ganz viele Sachen. Leckere, gut aussehende, richtig coole Sachen, die auch alle wahnsinnig viele Kalorien haben.
Ja, scheißegal.
Wer ist das denn, wenn du das backst zu Hause?
Die Frage
frage ich mich immer. Wer guckt dich an? Du bist eine ganz schlanke. Das sagt jeder. Das kannst du doch nicht alles selber essen.
Ja, ja. Also, grundsätzlich ist es ja so, wenn du einen Kuchen backst, setzt du dich dann hin und isst den komplett alleine? Nein.
Selten.
Ja. Also ich esse ein Stück und dann ist gut, ich esse ein Cupcake, deswegen, ne, also so. Aber diese ganzen Sachen, die ich backe, verteile ich an meine Familie, meine Freunde. Ich friere ganz viel ein, für wenn da mal irgendwas ansteht, dann kann ich das gerade einfach auftauen. Das geht mega gut mit meinen Rezepten. Das ist echt saugeil, dass, wie gut man die einfrieren kann. Auch die Frostings, die Toppings für die Cupcakes, kannst du auch mega gut für ein halbes Jahr einfach in Tupper und dann ab ins Gefrierfach damit. Ja, und ich verteile auch einfach hier im Haus an die Nachbarn ab und zu. Ich habe ja eine Kooperation mit Rewe. Die sponsoren mir seit diesem Jahr die Zutaten. Und dann bringe ich da auch mal was hin. Als kleines Danke einfach, dass ich die ganzen Sachen mit deren Produkten... Ja, ist halt super cool, weil diese Rewe hat ja diese regionalen Ecken. Ne, in den Läden. Und dann kann ich quasi hier aus der Region in einem Supermarkt alles kaufen, ohne dass ich die einzelnen Bauern abfahren muss. Das ist schon ein Luxus.
Schön.
Ja.
Ja, das ist ja super positiv. Ja.
Mhm. Auf jeden Fall.
Thema Kooperationen. Ist das was in deinem Business auch wichtig ist, weil das einfach auch jetzt gerade, so hast du jetzt gesagt, du hast hier jemand, der dir die Zutaten sponsort. Würde das auch anders funktionieren oder ist man da schon drauf angewiesen? Weil du sagtest ja, YouTube-Videos, klar, da gibst du Content, du stellst deine Rezepte vor, das ist ja erstmal geben, geben, geben und du kriegst erstmal da nichts für, ja. Würdest du schon sagen, solche Kooperationen sind wichtig? Bist du da auch eine Influencerin?
Ja, dieses Wort Influencer ist natürlich auch total bescheuert. Aber noch bescheuerter finde ich es, wenn du nicht einfach dann dazu stehst, dass du genau das machst und nennst dich Content Creator. Finde ich noch bekloppter. Ja, also es ist jetzt einfach ein neues Wort und es ist jetzt da und wir können uns auch einfach damit... Es ist natürlich halt, ich mag dieses eigentlich heißt du ja Beeinflusser. Und ich finde das kritisch, gerade im Alter deiner Tochter zum Beispiel, wenn wir hier über Bibi reden, die ihre ganzen Beauty-Produkte an die 14-jährigen Girlies verkaufen will, die beeinflusst tatsächlich, ja, und die, da empfinde ich ja auch Instagram als so ein kritisches Medium. Ich backe, ja, deswegen, also wenn ich jemanden dazu zu irgendwas verleite oder ihn irgendwie beeinflusse, dann ist es zu was Gutem, weil was ist in einem Kuchen schlecht, ja. Aber ohne Kooperationen geht eigentlich nichts. Du kannst auf YouTube mit Backen, also du musst wirklich mit einem krassen neuen Thema um die Ecke kommen, um da nochmal Millionen zu begeistern. Und erst wenn du ja, ich glaube, 100.000 Abonnenten hast, fängt an YouTube dir Centbeträge pro Klicks zu zahlen. Da bin ich meilenweit von entfernt und da werde ich auch nicht mehr hinkommen. Und wenn du dann deine Kooperation nicht hast, mit die dir entweder irgendwelche Materialien stellen und du dafür arbeitest oder die dir Beträge bezahlen für Posts, die du für sie erstellst, dann funktioniert das nicht. Da bin ich auch super offen. Also ich finde das total schade, dass manche Blogger oder einfach Influencer nicht so offen damit umgehen, dass sie durch diese Kooperationen Gagen verdienen. Und vor allem was für Gagen. Also es gibt so ein paar, die reden da offen drüber. Doch, ich würde jetzt hier keine Zahlen nennen. Ja.
Muss auch nicht.
Nee, also das ist jetzt auch bei mir wirklich nicht relevant, darüber zu sprechen. Aber es gibt schon einen Grund, warum der Bachelor dir die ganze Zeit erzählt, was du für einen Tee trinken sollst. Ja? Was meinst du, was der da kassiert? Und so hohl die auch alle sind. Die haben halt jetzt, also ich denke mir auch ganz oft so, wenn ich da jetzt einmal mitmachen würde, ich hätte meine 500.000 Abonnenten überall und Follower, würde richtig geil Kohle scheffeln, hätte meine Eigentumswohnung innerhalb von 2 Jahren abbezahlt und dann könnte ich mir einen Lenz machen. Natürlich hast du dann halt keine Reputation mehr und hast dich selbst vollkommen aufgegeben, aber das ist sehr, sehr lukrativ, was die da machen.
Hm, ja.
Es nervt halt nur. Also mich nervt es.
Ja, das sehe ich, mich nervt es auch. Ja.
Das, ich versuche auch, ich weiß nicht, ob das, ich selbst sehe das so, ich kann auch sein, dass meine Follower das anders sehen, aber ich versuche meine Kooperation nicht so in-your-face-mäßig. Ich mag dieses, hi Leute, diesen Zucker habe ich heute beim Rewe gekauft, vielleicht wollt ihr auch mal zum Rewe, da kriegt ihr einen Code für Lillys Cupcakery 10%, bla bla bla. Das mache ich nicht und wenn es so eine Aktion gibt, dass irgendwie einer meiner Partner sagt, hier, wir können dir anbieten, dass die Leute, die über dich kommen, 10% oder so kriegen auf einen Küchenkauf, in einem Möbelhaus oder wie auch immer, dann schreibe ich das auch einfach so in die Story und dann ist gut. Ja,
okay.
Also dieses, ich versuche nicht nervig zu sein. Ich hoffe auch, dass ich das
nicht bin. Das finde ich gut.
Ja.
Ja, nee, auf jeden Fall. Ich finde ja schon, dass du irgendwie schon ein bisschen prominent bist. Siehst du das auch so?
Null. Zero.
Wie siehst du dich?
Nicht prominent. Nee.
Ich habe das einer Freundin erzählt und dann sagt sie, oh, ja, das ist ja cool. Die kenne ich.
Ehrlich?
Die kenne ich, ich folge ihr. Nee. Ja. Und also ganz liebe Grüße von der Janine.
Danke. Hallo Janine. Nee, also prominent ist, boah, nee. Also, ich meine, hier bist du ja, hier auf dem Dorf, hier bist du ja prominent, ohne dass du irgendwas machst. Da musst du ja nur mal irgendwie ein bisschen aus der Art schlagen und keinen klassischen Bürojob haben, dann bist du ja schon Thema. Aber nee, so sehe ich mich null. Was ich natürlich, also was ich sagen muss, ist, das habe ich dir ja eben auch gesagt, diese Zahl, diese L5, als es dann plötzlich mehr wurde, wurde mir plötzlich ein bisschen bewusster, dass ich überlegen muss, was poste ich und wann poste ich es. Also zum Beispiel live poste ich eigentlich fast gar nichts mehr. Das heißt, die Sachen, die man in meiner Story sieht, sind verzögert. Also ich produziere entweder vor oder es ist halt einfach schon eine halbe Stunde, eine Stunde her, wie auch immer. Weil ich immer denke, boah, wenn irgendjemand ja weiß, wo du herkommst und so, ne, oh, es gibt sehr, sehr viele...
Okay, ja, jetzt weiß ich, was du meinst.
Ja, es gibt sehr viele so Leute...
So meine Privatsphäre so ein bisschen auch zu schützen.
Ja, du musst vorsichtig sein. Also deswegen sage ich, wenn ich 700.000 Follower habe, ganz berühmte Person in Deutschland, ja, die beide dauerhaft auch die Kinder mit bespielen und posten. Und jeder weiß, wo du wohnst. Und jeder weiß, was du wann machst. Selbst wenn du dann verzögert postest. Wie kann man noch sicherstellen, dass man selbst sicher ist? Also das ist halt ein Thema, mit dem ich mich jetzt in der Größenordnung, in der ich bin, überhaupt nicht beschäftigen muss. Und ich habe auch keine Kinder. Ich weiß nur, dass ich das Ganze vielleicht ein bisschen vorsichtiger einfach
bespielen
würde. Ja,
ja, ja. Das macht Sinn. Aber klar, das sind Themen, mit denen musst du dich dann beschäftigen. Mhm. Ja, klar.
Ja, also noch ist nicht so richtig krass was vorgefallen. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Ich finde, der krasseste Fall natürlich weltweit, und das war aufgrund von Instagram, war, als Kim Kardashian ja von zwei Männern in Paris überfallen wurde, wurde ja geknebelt und alles. Die dachte ja echt, ihr Leben geht zu Ende, weil sie einen Ring gepostet hat von ihrem Ehemann Kanye West, der irgendwie, ich glaube, 8 Millionen Dollar gekostet hat, was weiß ich. Und die wussten genau, wo sie sich aufhält. Und haben sie auch über Tage ausspioniert und ihr dann, klar, Gott sei Dank am Ende nur materielle Sachen geklaut haben, aber das hätte für sie ganz anders ausgehen können. Und du musst dann darauf zurückführen, wieso wussten die, wo du bist? Wieso wussten die, was du bei dir hast? Und so weiter und so fort. Der Verantwortung muss man sich irgendwie so ein bisschen bewusst sein, gerade auch, wenn dann noch Kinder im Spiel sind. Aber gut. Ja,
absolut.
Das, ja. Whatever.
Aber klar, da muss man dann auch sensibel für sein, genau. Mhm.
Ja.
Verstehe ich. Dein Tag, der hat 24 Stunden wahrscheinlich, wie jeder von jedem von uns. Mhm. Hast du irgendwie eine bestimmte Art, wie du dich strukturierst? Hast du da irgendwie einen Tipp? Du hast vorhin gesagt, dass du feste Tage hast, wo du die Schulung oder die Kurse machst, dass du feste Tage hast, wo du die Aufnahmen machst.
Ja.
Wie kann man sich das vorstellen? Sagst du auch, okay, ich fange um 8 Uhr an, hast dich da durchstrukturiert, womit arbeitest du?
Ja, genau, also jetzt musste man ja neu überlegen, wie man seinen Tag gestaltet, und ich mache das so, dass ich 4-mal die Woche, egal wie mir halt gerade der Kopf danach steht, an welchem Tag auch immer, vor meinen Kursen oder so 20 Minuten laufen gehe, einfach um die Birne frei zu ballern, damit man irgendwie mal kurz draußen war. Ja, und dann fange ich an mit meinem Unterricht, mache eine kurze Mittagspause, was jetzt auch deutlich einfacher ist, weil ich einfach jetzt kochen kann. Früher musste ich immer irgendwo mir schnell irgendwas holen oder vorbereiten und dann im Auto essen. Und dann geht das weiter bis nachmittags. Und wenn ich keine Kurse habe, dann versuche ich auch irgendeine Struktur reinzubekommen in Form von, heute backe ich von dann und dann das und das. Danach poste ich. Ich habe aber keine, es ist nicht auf einer Flipchart festgeschrieben, ne, wann ich was genau mache, außer halt die Kurszeiten. Ja. Genau, aber ich versuche mir jeden Tag irgendein Ziel zu setzen. Weil das ist halt was, was mich so ein bisschen überfordert hat, plötzlich Zeit zu haben. Ich hatte nie Zeit, wirklich nie, null.
Und die läuft einem dann auch schnell davon, ne?
Ja, und ja, das hasse ich eh. Also Zeit verschwenden ist für mich das Schlimmste, was man machen kann. Ich denke immer, boah, man muss doch jede Sekunde nutzen. Ob das jetzt fürs Geschäft ist oder privat, wenn es irgendwann knallt und du wirst aus dem Leben geschossen oder irgendjemand anders, kannst du dir am Ende vorwerfen, dass du deine Zeit ordentlich genutzt hast, oder hast du den ganzen Tag nur auf der Couch rumgepimmelt und hast Fernsehen geguckt, ja? Und so möchte ich nicht sein, und so war ich auch nie und werde ich auch nie sein. Aber trotzdem kann ich auch mal gut einfach... Ich habe zum Beispiel auch mal jetzt Tage, wo ich sage, heute mache ich gar nichts. Da will ich jetzt einfach rumchillen.
Ist auch wichtig.
Ja.
Ja,
genau.
Ja, und ich sag mal, du hast ja dann auch das Wochenende, vielleicht den Samstag oder Sonntag, wo du als Selbstständige auch mal als Arbeitstag nimmst.
Ja.
Ja, also, aber diese Flexibilität macht es ja auch am Ende aus.
Die Sonntage, das waren immer Tage, ich habe das gehasst. In Amerika ist ja immer alles offen sonntags. Da gibt es ja keinen Sonntag. Das ist einfach, alles ist immer verfügbar. Und ich habe so gern gebacken sonntags. Und dann fehlte mir irgendwas. Und dann geht's los, ja. Dann Rewe to go war da gerade so am Kommen, dass man mal auch an einem Wochenende...
an der Tankstelle.
Ja, genau, dass du an der Tanke überteuert irgendwas kaufen kannst. Oder du fängst dann an, Nachbarn nach Eiern zu fragen oder sowas. Das ist... Habe ich auch ganz viel mit meinen Schülern drüber geredet. Ja, das ist alles Vorbereitung. Ich so, wenn du meinen Zeitplan kennen würdest, ich kann in der Woche nicht immer alles genau durchtakten, was ich sonntags mache. Deswegen war ich immer jemand, der sagte, wenn es die Möglichkeit gäbe, in Deutschland sonntags zu arbeiten, ich würde das machen. Du kannst ja eh nicht groß was unternehmen. Also kannst halt irgendwie, ja, weiß ich nicht, spazieren und so oder irgendwelche Activities machen. Aber
also jetzt zu Corona eh nicht. Nee. Wenn dann irgendwann jetzt wieder Weinfeste sind, dann...
Jo, da geht das schon besser. Ja, das ist richtig. Ja, aber dieser Lockdown, auch da, ne? Also ich meine, ich habe jetzt nicht begriffen, warum wir im November nicht einfach alle Schotten dicht gemacht haben. Mir hat das jetzt nicht die Seele aus dem Leib gerissen, dass ich nicht mehr zu H&M könnte. Aber jo, irgendwie spielt immer die Wirtschaft mit. Aber ich finde, wir wären jetzt deutlich weiter, wenn wir das, was wir jetzt gerade leben, einfach schon den ganzen November durchgezogen hätten. Es ist nervig, wirklich. Ich verstehe das auch. Mich kotzt es ja auch an. Auf der anderen Seite, ich habe mich mittlerweile so dran gewöhnt, so zu leben. Also ich finde, man kann sich schnell adaptieren, anpassen und irgendwie klarkommen.
Ja, ist gut, wenn man das kann, würde ich sagen. Es gibt auch Leute, die das nicht so gut können. Ja. Aber so, da schätze ich dich auch so ein, dass du da durch deine Strukturierung hilft das, glaube ich, auch sehr. Weißt du, was ich meine?
Ja, musste ich, weil ich halt, wie gesagt, angefangen habe zu merken, dass es mir doch zu schaffen macht. Und dann, wenn du, dann musst du irgendwie eine Lösung finden. Du brauchst irgendeine Veränderung. Und
Ja. Sehr gut. Das hat, glaube ich, also die das geschafft haben, die kommen auch gut durch das Ganze durch, glaube ich. Das hilft dann schon, weil du dann, umdenkst, Lösungen findest,
sich
da vielleicht erst auch mal in den Hintern treten und erstmal das registrieren, aber dann Lösungen finden. Man kann eine gewisse Zeit sagen, oh, alles Mist, alles blöd, aber dann ist es wichtig, sich da wieder aufzurappeln.
Ganz genau. Ich finde Trauern, Meckern, mal kotzen, ganz wichtig. Du kannst nicht immer, und das ist auch, ich möchte hier nicht jetzt irgendwie Geschlechterfront, es ist überhaupt nicht meins, aber manchmal habe ich das Gefühl, dass Männer diesen Ausdruck alles gut, viel zu inflationär benutzen. Nee, es ist nicht alles gut. Es ist auch mal was scheiße. Und du kannst auch mal sagen, dass was scheiße ist, aber dann geh es an. Und dieses, ja, alles gut, und du gehst nichts an und haderst mit dir selbst rum und du versuchst nicht eine Lösung für dein Problem zu finden, das kann ich nicht begreifen. Ich habe da letztens auch mit einer Freundin drüber gesprochen, die sagte, oh Lilly, ich finde das so geil, dass du immer dann direkt irgendwie eine Lösung findest und was machst. Und ich kotze dann einfach nur die ganze Zeit und dann sage ich, ich kotze auch. Ich habe auch jetzt eben wieder gemeckert, wie nervig das alles ist und dass es mich abfuckt, dass ich die ganze Zeit zu Hause sitze. Aber immer wieder Realitätscheck machen. Was habe ich gerade eigentlich wirklich und wie kann ich es angehen, dass meine Kurse weiterlaufen, wenn ich nicht in diese Firma kann? Die Lösung ist online. Also setze ich mich hin, gestalte meine Website um. Innerhalb von 24 Stunden hatte ich eine neue Website. Ende. Bumm, kamen neue Kunden rein. Es ist auch, weißt du, auch privater Natur. Es muss dir auch mal scheiße gehen. Und du musst das bis zum Ende durchleiden. Und dann kannst du danach aber sagen, ich habe das jetzt durchgelitten und jetzt geht's mir wieder gut und jetzt kann ich weitermachen. Aber runterdrücken, runterschlucken ist nicht gut.
Lilly, perfektes Abschlusswort. Tatsächlich, ich habe gerade auf die Uhr geschielt. Wir sind schon am Ende des Interviews. Cool. Es hat viel, viel Spaß gemacht.
Ja, mir auch. Danke für die Möglichkeit, mal ein bisschen zu labern. Ja.
Hat viel Spaß gemacht und ich danke dir sehr, dass das heute geklappt hat und wünsche dir alles, alles Gute weiterhin für deine Businesses. Oh Gott.
Ja, vielen Dank und ich wünsche dir vor allem Erfolg, dass der Podcast Leute interessiert und dass das vielleicht wachsen kann jetzt, wo du dich ein bisschen mehr dahinter klemmst. Ich werde auf jeden Fall gucken, dass ich dich unterstütze und super. Ja. Das auch mal kotzen lieb. Und dann weitermachen. Gerne.
Ja, genau. Ja. Super. Danke dir
und bis dann. Einen
wunderschönen Tag.
Danke dir auch.
Bis dann.
Tschüss.
Tschüss. Das war mein Interview mit Lilly Kürten. Ich hoffe, es hat dir genauso viel Spaß gemacht beim Zuhören wie mir beim Interview selber. Und wenn du Lust hast, schau dir gerne mal ihren YouTube-Channel an, Lilly's Cupcakery. Ich verlinke ihn dir in den Shownotes. Und wenn du demnächst irgendwie vorhast oder auch in ein paar Jahren, sie macht das ja noch eine Zeit lang, zu heiraten, dann solltest du sie am besten jetzt schon buchen, denn die Nachfrage ist doch recht groß, weil sie das wirklich auch super cool macht und
da ganz, ganz toll auf die Brautleute auch eingeht. Ich durfte das ja live erleben. Ja, ansonsten freue ich mich, wenn du den Podcast kommentierst, ihn bewertest, am besten mit 5 Sterne und ihn gerne auch weiterempfiehlst, anderen, die vielleicht auch daran Spaß hätten, ihn zu hören und sich dafür interessieren. Das würde mich sehr freuen. Du solltest ihn auf jeden Fall abonnieren, damit du auch alle zukünftigen Episoden nicht verpasst. Jeden Mittwoch ist Podcast-Tag. Da kommt eine neue Folge und wenn du ihn abonniert hast, bekommst du direkt die Infos über deine App. Ansonsten bleibt mir jetzt nur dir alles Liebe und Gute zu wünschen. Bis zur nächsten Episode. Mach's gut. Tschüss.